Ich lese jetzt aus dem Lukas-Evangelium, dem 23. Kapitel, einen Ausschnitt aus dem Bericht über die Kreuzigung Jesu. Ich setze ein bei Vers 33, Lukas 23, Vers 33 bis zum Vers 43. Lukas 23, 33. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, also Golgatha, da kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie aber verteilten seine Kleider und warfen das Los darüber. Und das Volk stand und sah zu. Es höhnten aber auch die Obersten und sagten: Andere hat er gerettet. Er rette sich selbst, wenn dieser der Christus Gottes ist, der Auserwählte. Aber auch die Soldaten verspotteten ihn, indem sie hinzutraten, ihm Essig brachten und sagten: Wenn du der König der Juden bist, so rette dich selbst. Es war aber auch eine Aufschrift über ihm in griechischem und lateinischen und hebräischen Buchstaben: Dieser ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn: Bist du nicht der Christus, dann rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach: Auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist. Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und er sprach, also Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ihr Lieben, es ist ein Ausschnitt, es geht ja noch weiter. Aber lasst uns darüber ein wenig nachdenken. Es ist so, wenn wir die Evangelien lesen über die Kreuzigung Jesu und diesen Bericht, die Berichte, die sie schreiben, dann merkt man, das ist alles sehr knapp, mit sehr knappen Worten. Das ist alles in einer Art und Weise geschrieben, wo man so deutlich den Eindruck hat, hier soll nichts Unwichtiges dazugefügt werden oder irgendetwas ausgeschmückt werden. Es ist ganz nüchtern. Es ist ganz nüchtern. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, da kreuzigten sie ihn. Es wird nicht beschrieben, wie sie ihn gekreuzigt haben, dass sie das Kreuz, das er getragen hat, auf den Boden gelegt wurde, dass man seinen Leib draufgelegt hat, dann hat man die Nägel angesetzt hier bei den Handwurzeln und dann unten bei den Füßen, dann hat man die Nägel durchgeschlagen, dann hat man das Kreuz hochgezogen und eingerammt in das vorgesehene Loch oder Grube. Es wird nichts berichtet. Und sie kreuzigten ihn. Das ist typisch Neues Testament. Mit einem Wort wird alles gesagt. Ihr Lieben, was ist mit dieser Kreuzigung ausgesagt? Lasst mich ein paar Gedanken darüber heute Abend jetzt sagen. Zunächst einmal zwei Dinge, die am Anfang sind und die eine wichtige Bedeutung haben. Nämlich das Erste: Jesus ist nicht eines natürlichen Todes gestorben. Und das ist enorm wichtig. Er hätte ja auch kommen können als Sohn Gottes und dann auf eine natürliche Art und Weise sterben und dadurch wieder zurückkehren zu seinem Vater. Aber es ist von größter Bedeutung, dass er gekreuzigt wurde. Dass er nicht gestorben ist aus Altersschwäche, nicht gestorben ist durch irgendeine Krankheit, nicht gestorben ist durch irgendeinen Unfall, sondern er wurde in einer gewaltsamen Art und Weise zu Tode gebracht worden. Er ist hingerichtet worden. Das ist eine ganz wesentliche Aussage. Und sie kreuzigten ihn, das heißt, er wurde hingerichtet. Da gab es ein Gerichtsurteil über Jesus. Und die Folge dieses Gerichtsurteils, gab es einen Grund dafür, und die Folge dieses Gerichtsurteils war die Todesstrafe, und diese Todesstrafe wurde vollzogen. Er ist gekreuzigt worden als die Ausführung eines Gerichtsurteils. Das ist wiederum sehr wichtig. Er ist nicht gekreuzigt worden, wie so viele Tausende von Juden auch gekreuzigt worden sind in dem jüdisch-römischen Krieg, der dann später ja auch noch einmal seine Blüten getrieben hat, wo dann die Römer sehr viele Juden auch gekreuzigt haben. Die ganzen Straßen waren oft voll von Kreuzen, wo sie Feinde sozusagen gekreuzigt haben als Racheakt. Da gab es keinen Gerichtsprozess, da gab es keine Urteilsfindung und nicht eine geordnete Ausführung des Gerichtsurteils, so wie bei Jesus. Das ist ein Unterschied. Jesus wurde nicht aufgrund eines Racheaktes hingerichtet, sondern aufgrund eines Gerichtsprozesses. Und das ist sozusagen von größter Bedeutung. Ihr Lieben, damit stimmt das sehr genau überein mit dem, was das Alte Testament, also schon hunderte Jahre vorher, über das Kommen des leidenden Gottesknechtes, also ein Hinweis auf den Messias, gesagt wurde. Wir kennen diese Stelle aus Jesaja 53, die hier die bekannteste ist, wo es heißt, er wurde durchbohrt, wie die Nägeln ihn durchbohrt haben, um unsere Vergehen willen. Und dann heißt es, und die Strafe lag auf ihm. Das heißt, er ist wegen eines Gerichtsurteils hingerichtet worden. Strafe bedeutet, dass er wegen einer Schuld sozusagen hingerichtet worden ist. Nun, was ist denn der Grund gewesen für den Tod Jesu? Lasst mich das so ein bisschen entfalten, weil es ja immer wieder auch in der Diskussion steht, auch bei Menschen, die gar nicht jetzt so an Jesus glauben wie wir. Nun, wenn wir diesen Prozess Jesu oder diese Hinrichtung Jesu betrachten, kann man das von verschiedenen Blickwinkeln aus sehen. Schauen wir es einmal an aus jüdischer Sicht. Schauen wir es an aus römischer Sicht. Schauen wir es an aus der Sicht Jesu selber. Aus jüdischer Sicht, wenn wir die Evangelien lesen und den Gerichtsprozesse nach seiner Gefangennahme ein wenig studieren, wo Jesus dann vor den Hohenpriester erschienen ist und dem Hohen Rat und wo sie sozusagen eine Schuldfeststellung gemacht haben, die Obersten des Volkes, da war sehr deutlich ein Punkt, weswegen Jesus zum Tode verurteilt werden sollte, und das ist Gotteslästerung. Aus jüdischer Sicht, von den Obersten des jüdischen Volkes, wurde er hingerichtet wegen Gotteslästerung. Gotteslästerung heißt, er hat sich selbst als Mensch zu Gott gemacht. Das ist eine Gotteslästerung. In den Gesprächen und in den Verhandlungen vor dem Hohen Rat, da ist das Thema. Da fragt der hohe Priester Jesus, bist du der Christus, also der Messias? Und bist du der Sohn des allmächtigen Gottes? Und Jesus sagt, du sagst es. Und daraufhin sagt der hohe Priester, zerreißt seine Kleider. Das ist sozusagen ein deutliches Zeichen, dass jetzt ein Urteil gefunden wurde. Und dieses Urteil, diese Schuld, die hier gefunden wurde, die wird zum Ausdruck gebracht, dass jetzt eine Strafe erfolgt durch diesen Akt. Und er sagt dann, was brauchen wir noch für andere Beweise? Er hat es ja selbst gesagt. Er hat es selbst gesagt. Ich bin der Sohn Gottes. Und das hat dazu geführt, dass die Obersten des Volkes Israel Jesus den Römern überantwortet haben. Warum den Römern? Weil sie damals ein besetztes Land waren. Sie hatten nicht die oberste Gerichtsbarkeit, zumindest nicht die Blutgerichtsbarkeit. Also sie konnten nicht selbstständig Leute ein Todesurteil vollstrecken. Das musste von den Römern getan werden. Deswegen mussten sie, damit Jesus getötet wird, mussten sie Jesus den Römern übereignen. Und nun kamen sie zu den Römern. Der Statthalter, der damalige, hieß Pilatus, kennen wir vom Namen her natürlich. Er war derjenige, der nun die Gerichtsverhandlung und den Gerichtsprozess weiterführte und das Verhör dann mit Jesus fortsetzte. Nun, ihr Lieben, aus römischer Sicht war es ein wenig anders. Denn wenn die Hohenpriester zu dem Pilatus kommen und sagen, wir wollen, dass Jesus hingerichtet wird, weil er ein Gotteslästerer ist, dann hätten die Römer von vornherein gesagt, das geht uns nichts an. Das ist eine rein religiöse Frage. Das müsst ihr selber unter euch verhandeln. Das ist für uns kein Grund für ein Todesurteil. In der römischen Welt gab es viele Götter, nicht nur einen, im Unterschied zu Israel. Da konnte sehr schnell jemand auch sagen, ich bin ein Gott, auch der Kaiser war ein Gott. Das war jetzt nicht das Problem, dass es viele Götter gab. Und deswegen haben auch die Hohenpriester bei ihrer Anklage gegen Jesus vor dem Pilatus nicht dieses Argument verwendet und gesagt, er ist ein Gotteslästerer, sondern sie haben das Argument verwendet und gesagt, er hat sich selber zu dem König der Juden gemacht. Und wenn er sich zum König der Juden macht, dann deswegen, weil er die römische Herrschaft abschütteln will. Er ist ein Rebell, er ist gefährlich für euch Römer. Wenn er als König auftreten wird, dann wird er vielleicht für euch so gefährlich werden, dass es einen großen Schaden für euch ausrichten würde. Und deswegen wollen wir, dass Jesus getötet wird. Sie haben ihn als den König der Juden angeklagt. Das ist die zweite Anklage. Die erste Anklage war als Gotteslästerer, weil er gesagt hat, ich bin der Sohn Gottes. Und die zweite Anklage, weil er sich als König der Juden sozusagen ausgegeben hat. Nicht, weil die hohen Priester es geglaubt haben, dass Jesus der König, eben nicht, weil er sich ausgegeben hat. Und deswegen sollte er eben so hingerichtet werden. Nicht? Ihr wisst ja dann, wie dann die Hinrichtung stattfand. Steht auch in diesem Text hier, dass dann eine Überschrift auf das Kreuz gegeben wurde. Das ist der König der Juden. Und die Juden, die Obersten natürlich hier, wollten diese Überschrift nicht. Weil sie gesagt haben, da muss etwas dazugefügt werden. Ihr müsst schreiben, er dachte oder er meinte, er sei der König der Juden. Nicht wir richten ihn hin als König der Juden, weil er ist ja nicht der König der Juden. Aber ihr Lieben, Pilatus hat dann über dieses Thema mit Jesus gesprochen. Und er fragt ihn, bist du ein König? Und Jesus sagt, ja, ich bin ein König. Aber dann spricht er weiter und sagt, ich bin ein König anderer Art, als du denkst. Ich paraphrasiere das jetzt mit meinen Worten. Er sagt zu dem Pilatus, ich habe eine Königsherrschaft und ein Königreich. Aber dieses Reich ist nicht von dieser Welt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sondern ist von einer anderen Welt. Und er sagt auch zu dem Pilatus, wenn ich ein irdisches Reich hätte, also wenn ich ein irdischer König wäre, dann hätten meine Soldaten es nicht zugelassen, dass ich jetzt vor dir stehe. Dann hätten meine Diener für mich gekämpft. Und hätten nicht zugelassen, dass ich gefangen genommen werde und abgeführt worden wäre, wenn ich ein irdisches Reich habe. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und ihr Lieben, Pilatus war in einer großen, schwierigen Situation. Er hat wirklich nicht gewusst, was er mit Jesus tun soll. Und er hat auch immer wieder gesagt, ich finde keine Schuld an ihm. Er ist ein Spinner vielleicht, ja. Aber er ist nicht gefährlich. Er konnte das nicht sozusagen erkennen. Aber der Druck von der jüdischen Behörde war natürlich sehr groß. Und sie haben ihn unter Druck gesetzt. Und haben gesagt, wenn du diesen Jesus freigibst und nicht töten lässt, dann bist du nicht mehr der Freund des Kaisers. Denn wenn jemand sich selber zum König macht, dann widersetzt er sich dem Kaiser. So haben die Hohenpriester dann auch zu dem Pilatus gesagt. Das hat gewirkt. Dann bist du nicht mehr ein Freund des Kaisers. Und so unter dem Druck, ihr wisst ja noch, er hat seine Hände in Unschuld gewaschen und wie auch immer, was auch immer man über den Pilatus sagen kann. Auf jeden Fall, er wurde dann von den Römern, wurde da das Todesurteil ausgesprochen. Also die Römer haben dann offiziell das Todesurteil über Jesus ausgesprochen. Und dann wurde er sozusagen auch verspottet. Die Soldaten, wir kennen diese Situationen dann im Hof noch und dann auch noch nachher dann vor, unter dem Kreuz geht es ja dann noch weiter, die Verspottung. Er wurde eben ausgespottet. König der Juden. Schaut mal an, was für ein König die Juden da haben. Haben natürlich damit auch dem Volk Israel gegenüber gespottet. Und deswegen, weil sie ihn verspottet haben, als König der Juden, haben sie mir eine Dornenkrone aufgesetzt. Nicht nur, um ihn zu quälen, sondern um auch deutlich zu machen, eine Krone gehört zu einem König. Ja? Deswegen haben sie ihm Purpurgewänder umgelegt und haben ihn dann so gegeißelt und vorher ausgespottet und angespuckt und alle diese Dinge und haben ihren Mutwillen mit ihm getrieben. Das war sozusagen die Anklage der Römer. König der Juden. Ihr Lieben, von der Sicht Jesu, aus der Sicht Gottes, gewinnt diese Sache nun ein anderes Gesicht. Und darum ist es so wichtig, wenn es um den Tod Jesu geht, dass man den richtigen Blickwinkel darauf hat. Viele Menschen haben den richtigen Blickwinkel nicht. Sie sehen das nur als ein historisches Geschehen, was damals irgendwo gewesen ist, aber sie sehen nicht die Bedeutung dessen. Und was es wirklich bedeutet, das musste uns von Jesus selber, von Gott selber offenbart werden. Das ist eine Offenbarung, das sieht man nicht äußerlich, sondern da braucht es eine Offenbarung. Und das, was hier nun deutlich wird, sind zwei Dinge, die miteinander in einer ganz klaren Verbindung stehen, wenn es um den Tod Jesu geht. Das eine, wenn er Jesus selber sagt, er stellt seinen Tod dar als eine Selbstopferung. Das ist etwas ganz anderes wie die Römer oder die Obersten des Volkes Israel. Er stellt es dar als ein Geschehen, zu dem er geboren wurde, um mit diesem Zweck sein Leben freiwillig hinzugeben. Also, dass die Obersten des Volkes ihn verhaften konnten, dass nun die Römer ein Urteil sprechen konnten über ihn, ein Todesurteil. Das war, weil Jesus es freiwillig zugelassen hat. Er hatte auch dem Pilatus gesagt, du hättest überhaupt keine Macht über mich. Du könntest mir gar nichts antun, wenn dir nicht die Macht von oben, von meinem Vater im Himmel gegeben würde. Deswegen, weil ich freiwillig mich dich ausliefere. Ich könnte Legionen von Engeln befehlen und sie würden mich befreien. Das ist nicht das Problem. Es ist eine Selbsthingabe. Und das ist etwas, was Jesus vor seiner Kreuzigung mehrmals und deutlich ausgesprochen hat. Er hat zum Beispiel sein, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Er lässt es von sich aus. Und er sagt im selben Kapitel, niemand nimmt mir mein Leben. Es ist niemand in der Lage, mich zu töten, außer ich gebe mein Leben freiwillig. Also ich lasse es zu, dass ich getötet werde. Und wir kennen diese berühmte Aussage in Johannes 3, Vers 16, das meistzitierte Wort der Bibel. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahin gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ein ewiges Leben haben. Da heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Tod dahin gab. Wer hat ihn in den Tod gegeben? Gott. Es war ein eindeutiger Plan Gottes. Deswegen hat er Jesus gesandt. Und Jesus hat freiwillig das auf sich genommen, um deutlich zu machen, ich werde in diese Welt hineingehen, um zu sterben. Das ist meine Mission. Ich tue alles dazu, damit ich hingerichtet werde. Ich vermeide es nicht. Und auch wie Petrus dann damals im Garten Gethsemane ihn verteidigen wollte und da einem Soldaten das Ohr abschlug, weil er ihn verteidigen wollte, hat er gesagt, steck dein Schwert ein. Du musst mich nicht verteidigen. Jetzt geht es um etwas anderes. Jetzt geht es um das Heil der Welt. Und wenn es um das Heil der Welt geht, da ist Gott selbst verantwortlich dafür. Da ist Gott der Handelnde. Und da sind die, die mitwirken, nur Instrumente. Sie sind wie Instrumente in der Hand Gottes, die das ausführen, was Gott geplant hat. Der Menschensohn ist nicht gekommen, sagt Jesus an einer anderen Stelle, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben zur Erlösung für viele. Also viele Stellen, wo Jesus das deutlich gemacht hat, er hat sein Leben selbst hingegeben. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, die uns im Neuen Testament ja sehr, sehr deutlich vor Augen geführt wird, ist, dass Jesus bei diesem Geschehen der Kreuzigung ein Urteil über sich ergehen lassen musste. Aber dieses Urteil, das in Wahrheit Jesus ertragen hat, war nicht ein Urteil von Menschen, sondern war ein Gottesurteil. Ihr Lieben, das ist eine völlig andere Dimension als alle Urteile, die von den römischen Behörden und von den jüdischen Behörden über Jesus gefällt worden sind. Jesus steht unter einem Urteil, einem Todesurteil von seinem Vater selber. Es ist ein Urteil, das gefällt wurde. Er wurde hingerichtet. Er wurde gültig hingerichtet, wegen eines Schuldspruches. Aber diesen Schuldspruch hat Gott ausgesprochen, nicht die Menschen. Die waren nur Werkzeuge in dem, was sie getan haben. Aber das Urteil, das Gott über ihn gesprochen hat, das ist es, was das Kreuz Jesu und den Tod Jesu einzigartig und unvergleichbar macht mit jeder anderen Hinrichtung, die jemals an einem Kreuz geschehen ist. Und das Unfassbarste an dem ist ja, dass die Schuld, weswegen Jesus gerichtet wurde, nicht seine eigene war, sondern sie war deine Schuld und meine Schuld. Siehe, das ist Gottes Lamm, sagt schon im Vorhinein der Johannes der Täufer, welches die Sünde der Welt trägt. In dem Moment, wo Jesus gekreuzigt wurde, das war die Absicht Gottes, hat er, Gott der Vater, die Sünde einer ganzen verlorenen Menschheit auf diesen Jesus gelegt. Und jetzt hat er die Sünde mit Jesus gerichtet. Es war ein offizielles Gerichtsurteil. Aber dieses Gerichtsurteil Gottes trifft nicht den Schuldigen, also mich und dich, sondern trifft seinen eigenen Sohn. Das ist das Unvergleichbare, ihr Lieben, was hier in dieser Sache hier geschieht. Es ist ein Gericht und es wird eine Strafe vollzogen. Wie bei einem Gericht, da kommt eine Strafe, die man entweder absitzen muss oder ist eine Todesstrafe. In diesem Fall ist eine Todesstrafe, weil die Bibel sagt auch sehr deutlich, die Strafe für die Sünde ist Tod, weil sie so schlimm ist. Aber damit der Mensch nicht sterben muss im Sinne dessen, dass er für ewig von Gott getrennt ist, hat diese Sünde Jesus auf sich genommen. Und das Beste dabei ist, ich habe ihn gar nicht gebeten darum. Er hat es freiwillig gemacht. Sogar schon lange, bevor es mich überhaupt gegeben hat. Ihr Lieben, und darum, weil er diese Sünde getragen hat freiwillig und weil das Gerichtsurteil über ihn ausgesprochen worden ist, anstelle von mir, wurde er mein Stellvertreter. Er ist an meiner Stelle, hat er den Tod erlitten. Ihr Lieben, das ist etwas ganz, ganz, ganz Kostbares, das wir wahrscheinlich in der Tiefe so wirklich gar nie auch verstehen werden oder verstehen können. Jesus hat mein Todesurteil auf sich genommen, damit ich frei ausgehe. So ist schon wie in Jesaja 53 wird das auch ausgedrückt, dass er sozusagen für unsere Vergehen durchbohrt wurde, damit wir Frieden haben. Friede heißt Versöhnung. Versöhnung mit Gott. Vergebung der Sünden. Heißt, dass etwas, was zwischen mir und Gott steht, aufgehoben wird. Und dass von da an, wo das aufgehoben wird, gibt es Gemeinschaft zwischen mir und Gott. Und eine Gemeinschaft, die nicht nur jetzt hier auf dieser Erde ist, sondern dafür alle Ewigkeit gilt. Deswegen nennt die Bibel das ewiges Leben. Ewiges Leben ist versöhnte Gemeinschaft für die Ewigkeit. Ewiges Leben ist versöhnte Gemeinschaft. Das ist nicht eine Verlängerung von Leben, sondern ewiges Leben ist ein Fachwort, das meint Versöhnung mit Gott für alle Ewigkeit. Im Gegensatz zu einer ewigen Trennung vor Gott für alle Ewigkeit. Und dadurch, dass Jesus diese Sünde auf sich genommen hat, fand an diesem Kreuz zwei Dinge statt. Das größte Gerichtsurteil, das es jemals in diesem Universum gegeben hat, und die größte Begnadigung, die es jemals in diesem Universum gegeben hat. Das größte Gerichtsurteil führt zu der größten Begnadigung, die es überhaupt gibt. Und ihr Lieben, alle, die an diesen Jesus glauben und die das für sich in Anspruch nehmen, dass er auch für seine eigene Schuld, für meine Schuld gestorben ist, der darf wissen, ich bin begnadigt. Ich bin begnadigt für alle Zeit. Und begnadigt heißt, dass ich versöhnt bin mit Gott. Dass zwischen mir und ihm nichts mehr steht. Und dass meine Zukunft in der wunderbaren, ewigen Gemeinschaft mit diesem lebendigen Gott stattfinden wird. Ihr Lieben, etwas Größeres an Frucht, an Geschenk, an Gnade gibt es gar nicht, als das, was durch das Kreuz Jesu hervorgerufen wurde. Als Jesus gekreuzigt wurde, da heißt es dann, Vers 34, das Erste, was er sagte, er hat mehrere Dinge gesagt am Kreuz. Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Ein sehr merkwürdiges Wort. Nicht merkwürdig, aber es sagt etwas aus. Erstens, es geht wirklich um Vergebung. Sein ganzer Tod hat etwas mit Vergebung zu tun. Und er, der jetzt zuerst einmal diese grausamen Tod erleben muss und die größten Qualen erleidet, redet von Vergebung. Was für ein Jesus. Und diese Qualen waren echt für ihn. Er war wirklich ein Mensch aus Fleisch und Blut. Er hat das nicht deswegen besser ertragen, weil er Gottes Sohn war, sondern er musste das genauso wie jeder Mensch, der hingerichtet wird, auch diese Schmerzen ertragen. Und er sagt, Vater, vergib ihnen. Damit ist das Thema angeschlagen, das mit der Kreuzigung zu tun hat. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist ein Wort, das zwei Seiten hat. Und das ist wichtig, dass wir das auch immer wieder ein bisschen unterscheiden. Die Menschen, die Jesus zu Tode gebracht haben, die wussten sehr genau, was sie taten. Sie haben ihn ja angeklagt, sie wollten ja, dass er stirbt. So ist es nicht gemeint. Also das heißt, sie haben Jesus abgelehnt. Da gab es eine Ablehnung, da gab es eine echte Schuld Jesus gegenüber. Jesus war einer, der zu ihnen gekommen ist und der vom Gottesreich erzählt hat. Er hat unter ihnen gewirkt, er hat unter ihnen gehandelt, er hat unter ihnen Wunder getan, er hat von unter ihnen Worte des Lebens gesprochen. Und das heißt immer wieder, sie haben sich gegen ihn gewandt. Manche nicht, manche schon. Aber für die Obersten war er dann ein gefährlicher Gotteslästerer. Aber sie haben in vielfacher Weise sind sie an Jesus schuldig geworden. Gegenüber dem, was er sozusagen auch an Worten des Lebens ausgesprochen hat. Es gab manche, die haben sich ihm zugewandt und manche, die haben sich abgewandt. Die sind natürlich auch schuldig geworden. Aber wenn Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was haben sie nicht gewusst? Sie haben nicht gewusst, etwas, wo eine Decke über ihren Augen war. Sie haben nicht gewusst, wer dieser Jesus wirklich ist. Sie haben es nicht gewusst, nicht einmal die Jünger, wer Jesus wirklich ist. Und sie haben auch nicht gewusst, warum er eigentlich jetzt stirbt. Das hat ihnen Jesus nachher offenbart. Das begeistert mich immer, wenn ich die Auferstehungsgeschichten lese, wie oft es da steht, dass Jesus mit seinen Jüngern zusammengekommen ist und hat ihnen aus dem Alten Testament die Augen geöffnet und erklärt, warum er leiden und sterben musste. Weil sie es nicht gewusst haben. In dem Sinne haben sie nicht gewusst, was sie hier tun. In dem Sinne waren sie Werkzeuge in der Hand Gottes. Hätte Gott nicht diese Decke über sie gelegt, dann hätten sie Jesus nicht umgebracht. In dem Sinne sind sie nur Werkzeuge gewesen. Aber sie sind genauso Sünder wie wir, die das getan haben oder veranlasst haben. Und Jesus ist auch für ihre Sünde gestorben, für die, die ihn ans Kreuz letztlich irgendwie gebracht haben. Aber er ist auch für unsere Sünde gestorben. Da gibt es keinen Unterschied zwischen ihnen und zwischen uns. Und ihr Lieben, lasst mich noch am Ende auf diese Szene zu sprechen kommen, die mich wirklich fasziniert. Das ist die Geschichte mit den beiden Verbrechern. Das gehört zu den berührendsten Geschichten, meiner Ansicht nach, vom ganzen Neuen Testament. Zwei Verbrecher werden mit Jesus hingerichtet. Einer links, einer rechts. Wahrscheinlich Zeloten, also Rebellen. Jüdische Rebellen, die sich gegen den römischen Staat aufgebracht haben und wahrscheinlich auch Leute umgebracht haben, also möglicherweise auch Mörder, also Verbrecher, wie man heute sagen würden, einer links, einer rechts und in der Mitte Jesus. Man hat diese Hinrichtung gleich genutzt, dass man auch andere dann diese Todesstrafe zufügen kann. Und nun heißt es vorher, dass die Leute, die um das Kreuz herumgestanden sind, da gab es drei Gruppen. Das Volk, das zuschaute, vielleicht ein bisschen von der Ferne, die waren stumm. Von denen heißt es nicht, dass sie irgendwas gesagt haben. Und dann waren die Obersten, kannst jetzt den Text weiter drehen, dann waren die Obersten dort und die Obersten, die haben angefangen, über Jesus zu lästern. Und dann waren die Soldaten dort von den Römern, die haben auch Jesus gelästert an dieser Stelle. Und es ist sehr interessant. Wenn man hört, wie sie lästern, dann merkt man genau den Unterschied, weswegen diese verschiedenen Gruppen Jesus angeklagt haben. Wenn ihr schaut, in Vers 35, und das Volk stand und sah zu, wird nichts mehr gesagt. Es höhnten aber auch die Obersten, also die Obersten des Volkes, des jüdischen Volkes, und sagten, andere hat er gerettet, er rette sich selbst. Wenn dieser der Christus Gottes ist, der Auserwählte. Wenn er wirklich der Messias ist, wenn er wirklich der Sohn Gottes ist, wenn er wirklich der Auserwählte ist, für den er sich ausgibt, dann soll er sich ja selber retten. Sie sprechen ihn genau wegen diesem Urteil an, das sie über ihn gefällt haben als Gotteslästerer. Und dann heißt es, aber auch die Soldaten verspotteten ihn, indem sie ihm zutraten, ihm Essig brachten und sagten, jetzt ein anderes Argument, wenn du der König der Juden bist, das ist genau das, was die Römer über Jesus als Urteil ausgesprochen, was ja auch am Kreuz oben drüber stand, dann so rette dich selbst. Und dieses Gespräch oder dieser Hohn, der da vor dem Kreuz, am Fuße des Kreuzes stattfand, dieses Gespräch haben die beiden Verbrecher aufgenommen, die links und rechts neben Jesus gewesen sind. Und der eine, es wird nicht gesagt, ob links oder rechts, werden auch ihre Namen nicht erwähnt, es wird nur gesagt, der eine schließt sich an dieser Lästerung. Und Vers 39, wie es hier steht, einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn, bist du nicht der Christus? Sie sagen doch, oder du sagst es, du bist der Christus. Ja, dann rette dich und mich auch gleich. Dann hättest du ja die Kraft dazu. Aber das war natürlich höhnisch gemeint, weil wenn er der Christus wäre, der die Möglichkeit hätte zu retten, wäre er ja gar nicht ans Kreuz gegangen. Also es war hier ein Hohn, um die Ohnmacht dieses Jesus darzustellen. Und nun kommt der andere. Jetzt lesen wir weiter. Ihr Lieben, und das, was diesen anderen betrifft, das ist für mich ein Rätsel. Es ist ein Rätsel im Zusammenhang damit, dass ja nicht irgendwo erkennbar wird, warum er so hier reagiert, wie er reagiert. Es sind drei außergewöhnliche Dinge, die mir da wichtig sind bei diesem zweiten Übeltäter. Drei außergewöhnliche Dinge, die ganz wichtig sind. Man muss sich ja vorstellen, er hängt da am Kreuz, er weiß, in ein paar Stunden ist er tot. Es gibt kein Entkommen, es ist unmöglich. Auch sein Kollege nicht und auch Jesus nicht. Sie werden nicht entkommen. Sie gehen dem sicheren Tod gegenüber. Sie stehen dem sicheren Tod gegenüber. Und nun an dieser Stelle, wo er zunächst einmal da auf dem Kreuz hängt, ich versuche das jetzt mit eigenen Worten ein wenig zu formulieren. Das Erste, was auffällig ist, was man hinter den Worten und hinter den Zeilen sehen kann, ist Folgendes. Er ist sich dessen bewusst, nicht nur, dass er in ein paar Stunden tot ist, sondern er ist sich dessen bewusst, dass in dem Moment, wo er stirbt, vor dem Richterstuhl Gottes stehen wird. Eine unglaubliche Erkenntnis. Ihr Lieben, wie viele Leute in Österreich glauben das? Machen sich lächerlich drüber. Ich weiß nicht, woher er diese Erkenntnis hatte. Sein Reden, ja, indem er zu dem anderen sagt, fürchtest du dich überhaupt nicht vor Gott? Das heißt, pass auf, in ein paar Stunden sind wir tot, dann stehen wir vor Gott. Und das ist ein Grund, sich wirklich zu fürchten. Er spricht hier nicht nur über das Gericht, das er erduldet gerade, und er sagt, das, was wir hier erdulden, das ist richtig. Wir haben diese Strafe verdient wegen unserer Vergehen. Zu Recht sind wir hier hingerichtet. Er sagt das zu dem anderen Verbrecher und sagt, du hast gar keinen Grund zu spotten. Wir sind hier in dieser Situation, weil ein wirkliches Urteil über uns gefällt wurde. Wir sind schuldig. Und er gibt diese Schuld zu. Aber er zittert, darf ich es einmal so sagen, mit meinen Worten, vor dem allmächtigen Gott. Er weiß, da gibt es noch ein höheres Gericht. Was wird sein, wenn wir vor seinem Richterstuhl erscheinen müssen? Das ist noch einmal etwas ganz anderes, wie diesen Tod, den wir hier irdisch erleiden müssen am Kreuz, der schlimm genug ist. Aber was wird dann sein? Und darum sagt er zu dem anderen, fürchtest du dich gar nicht vor Gott? Was dann sein wird, wenn du in ein paar Stunden vor ihm erscheinen wirst? Diese Offenbarung rettet ihn. Ihr Lieben, das ist so ein wichtiges Geschehen, wofür wir auch immer und immer wieder beten müssen für Menschen in unserer Umgebung, dass sie erkennen, es gibt ein Gericht. Das ist keine Erfindung. Und auch wenn viele Menschen glauben, ja, was ist schon das Sterben, dann gehen wir halt ins Nichts über. dann gibt's mich halt nicht mehr. Was ist da schlimm dran, ja? Oder was auch immer sie sonst an Antworten haben. Aber kaum jemand würde sagen, dann muss ich vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen und er wird mich fragen, was ich mit meinem Leben gemacht habe. Und dieser eine Verbrecher hat erkannt, wenn er in dieser Situation, in der er ist, nach dem Leben, das er geführt hat, vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen muss, dann muss Gott ein ewiges Gerichtsurteil über ihn aussprechen und ihn verurteilen für alle Ewigkeit. Das sind Dinge, die in ihm so vor sich gehen. Und deswegen sagt er zu dem anderen, es ist gescheiter, du denkst daran, dass du auch einmal vor Gott jetzt erscheinen musst, als dass du über den, der in der Mitte lästerst. Das ist die erste Offenbarung, die er hat. Ich muss jetzt vor den himmlischen Vater im Himmel treten, vor seinem Richterstuhl, Rede und Antwort stehen. Und was wird das dann werden? Wenn ich jetzt auf dieser Erde schon zu Recht verurteilt werde, wegen Schuld, was wird dann im Himmel erst sein? Und das Zweite, was so unwahrscheinlich ist an dieser Stelle, ist, er sagt zu dem anderen, schau mal, der da in der Mitte, der leidet nicht wegen seiner eigenen Schuld. Der ist ein Gerechter. Woher weiß er das? Es ist wirklich, wenn man nachdenkt darüber, ich weiß nicht, ob sie sich einmal begegnet sind davor. Vielleicht hat er gehört von diesem Jesus. Sicher hat er mit angesehen, wie Jesus sich da benimmt. Das Verhalten Jesu. Das hat ja auch den Hauptmann, den römischen Hauptmann, zutiefst beeindruckt. Wie er gesagt hat, wahrlich, da ist ein Gerechter gestorben. Der römische Hauptmann, der aufgepasst hat vor dem Kreuz. Ja? Also muss da etwas gewesen sein, was zutiefst beeindruckend war in der Art und Weise, wie Jesus gestorben ist. Aber der Mann am Kreuz hat nicht so viel Zeit gehabt, da Jesus zu beobachten. Er war mit seinen eigenen Schmerzen beschäftigt. Und er sagt aber dem anderen, wir sind zu Recht hier an diesem Kreuz, aber er nicht. Was für ein Wort aus dem Mund eines Verbrechers. In der ganzen Szene von all den Leuten, die da stehen, war er der Einzige, der eine Erkenntnis hatte. Er hat gesagt, er ist gerecht. Die anderen haben alle gesagt, du bist schuldig. Deswegen hinter ihrem Kreuz. Er war der Einzige, der das ausgesprochen hat. Dann später noch der Hauptmann. Aber er war der Einzige, der gesagt hat, er ist ein Gerechter. Und das ist überliefert worden, weil damit auch aus dem Mund eines Verbrechers, der eine Offenbarung von Gott hatte, bestätigt wurde, was über Jesus gesagt wurde, er ist ein unschuldiges Opferlamm. Fehlerlos unschuldig. Und das wird bestätigt durch diesen Verbrecher. Und jetzt kommt das Dritte, was noch tiefer geht. Ihr Lieben, und das ist wirklich etwas, wo ich denke, woher hat dieser Verbrecher das? Er sagt dann etwas, wo wir sagen können, er muss eine innerliche Erkenntnis davon bekommen haben, dass dieser da in der Mitte wirklich der Messias ist. Der König eines unsichtbaren Reiches, der jetzt durch seinen Tod hindurch in sein Reich der Herrlichkeit zurückkehrt. Denn was sagt er denn zu Jesus? Herr, nein, er sagt nicht Herr, er sagt Jesus. Sehr wichtig, er sagt den Namen Jesus. Wenn du jetzt in dein Reich gehst, denk an mich. Ihr Lieben, wir sind so gewohnt, dieses Dinge, dass wir gar nicht mehr richtig nachdenken. Wie kommt der auf so etwas? Dass er die Meinung ist, hier ist der Messias, der leidet, der in sein Reich, in seine Herrlichkeit eingeht und der in der Lage wäre, ihn zu retten. Das ist das Schöne hier. Er spricht ihn an mit Namen. Das ist wie ein Ruf. Jesus, rette mich. Wie kommt er darauf, dass Jesus ihn retten kann?
Der Verbrecher hier am Kreuz ist wiederum der Einzige, der diese Erkenntnis hat. Jesus ist der, der da stirbt, ist der Retter.
Deswegen ist das auch überliefert im Neuen Testament, dieses Gespräch. Weil damit noch einmal aus dem Mund eines Verbrechers, ein paar Stunden bevor er stirbt, diese unglaubliche Erkenntnis zutage tritt und deutlich wird in dieser Finsternis, dieser Nacht, die da auf Golgatha gewesen ist. Und das hat ja auch eine Finsternis dann auch wirklich wahrhaftig die Erde bedeckt zu diesem Zeitpunkt, wo dieses Licht der Erleuchtung und der Erkenntnis in das Herz dieses Mannes kam und er sagte, Jesus, wenn du in dein Reich kommst, dann denk an mich und sei mir gnädig. Wir erinnern uns sofort an ein Gleichnis, das Jesus erzählt hat von dem Zöllner und dem Pharisäer. Da geht ein Zöllner in den Tempel und er sagt, Herr, schau mich an, wie gut ich bin. Ich mache das für dich und mache das für dich. Ich gebe den Zehnten und ich faste und so weiter. Mit mir musst du doch zufrieden sein. Und Jesus sagt, und da hinten, in der Synagoge, ganz, ganz, ganz hinten, stand ein Zöllner. Also ein Pharisäer war der Erste. Und der Nächste ist ein Zöllner. Und er wagt nicht einmal ein bisschen nach vorne zu kommen, weil er um seine Schuld weiß. Er weiß, dass er ein Betrüger ist. Und das heißt, und er klopft auf seine Brust und sagt nur, Herr, sei mir Sünder gnädig. Ist fast dieselben Worte inhaltlich wie der Schächer hier am Kreuz. Und Jesus sagt dann in diesem Gleichnis, wer von den beiden, der Zöllner oder der Pharisäer, geht gerechtfertigt jetzt aus diesem Synagogengottesdienst hinaus? Und alle sagen, der Zöllner, der gesagt hat, Herr, sei mir Sünder gnädig. Ihr Lieben, Jesus wird hier dargestellt aus dem Mund eines Verbrechers als der eigentliche Retter. Und die Antwort, die Jesus gibt, die zerfließt einem am Mund. Wenn man hört, wie Jesus sofort antwortet, heute noch, ein paar Stunden, wirst du mit mir im Paradies sein. Das sind eine der schönsten Worte, die es überhaupt im Neuen Testament gibt. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Warum? Hat er noch die Chance gehabt, sein Leben 10 Jahre lang zu verändern und zu beweisen, dass er anders geworden ist? Nein. Er hat eine Offenbarung bekommen und hat dieser Offenbarung gefolgt. Ihr Lieben, das Wichtigste bei diesem Verbrecher war seine tiefe Erkenntnis seiner Schuld. Wir, sagt er zu dem anderen, sind zu Recht hier am Kreuz. Er nörgelt nicht, er schimpft nicht, er verteidigt sich nicht und schimpft über die Richter, die da ein Urteil über ihn gefällt haben. Nein, er sagt, es stimmt. Wir sind zu Recht hier am Kreuz, wir sind schuldig. Und mit diesem Herzen wendet er sich an Jesus. Ist das nicht herrlich? Und es ist sehr wichtig, dass er ihn beim Namen nennt. Das ist im Neuen Testament eine große Bedeutung. Der Name Jesus. Er sagt nicht Herr oder irgendwas, sondern Jesus. Wenn du in dein Reich kommst, denke an mich. Und das ist etwas, was ja in vielen Aussagen des Neuen Testamentes steht, dass der Name Jesu über alle Namen ist. Und dass in dem Namen Jesu sich alle beugen müssen. Dass wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Immer wieder ist es der Name des Herrn. Wir müssen den Namen des Herrn in dem Namen Jesus, weil der Name Jesus heißt ja Rettung. Und dieser Mann, der hier gerade stirbt unter qualvollen Umständen, er hat erkannt, es ist die einzige Chance, die ich noch habe. Es gibt keinen anderen Retter im ganzen Universum. Der da in der Mitte, der ist mein Retter. Und wenn Jesus sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein, sagt er damit auch, ja, ich sterbe auch für dich. Ich sterbe auch für deine Sünde. Und weil du mich anrufst, den Retter, werde ich dich retten. Und ihr Lieben, deswegen geht von dem Kreuz immer
ein Ruf zur Entscheidung aus, in die Menschheit hinein. Ein Ruf zur Entscheidung. Entweder entscheiden wir uns so wie der eine Verbrecher, oder Menschen entscheiden sich wie der andere Verbrecher. Sie sind Bilder für zwei Seiten von Menschen. Entweder so wie der eine, der Jesus angerufen hat, in der Dornenkrone die Königskrone entdeckt hat, den Retter, und sich an ihn wendet aus der tiefsten Überführtsein seiner eigenen Schuld. Nicht so salopp. Ja, Jesus, wenn du in dein Reich kommst, dann legst du ein gutes Wort für mich ein. So ist das sicher nicht gesprochen worden. Sondern aus dieser tiefen Erkenntnis, ich brauche ihn wie ein Stück Brot. Und in Wirklichkeit braucht jeder Mensch ihn wie ein Stück Brot. Auch wenn es Hunderte und Tausende Menschen, die den Namen Jesus so oft gehört haben, nicht wahrnehmen wollen. Sie brauchen ihn. Denn Jesus hat es selber überdeutlich gesagt. Und deswegen will er es sozusagen, soll diese Botschaft auch immer wieder vom Kreuz ausgehen. Er hat im Matthäusevangelium im 7. Kapitel sagt Jesus auch diese Worte, indem er sagt, es gibt zwei Türen und zwei Wege. Und er sagt, geht ein durch die enge Türe. Denn es gibt auch eine breite Türe und einen breiten Weg. Und der breite Weg und die breite Türe führt in die Verdammnis. Das heißt, für ewig verloren. Das ist kein Spaß. Das sagt der Sohn Gottes. Das sagt nicht irgendjemand. Das sagt nicht ein Spinner oder so. Das sagt der Sohn Gottes. Das sagt, wenn ihr durch diese breiten Weg geht, denn alle gehen, wo man Gott Gott sein lässt und Jesus Jesus sein lässt, dann wird das in die Verdammnis führen. Und darum sagt er, geht ein durch die enge Pforte. Denn durch die enge Pforte, die führt, und das ist die enge Pforte, der enge Türe, damit meint er sich selber. Ich bin die Türe, sagte Jesus. Wer durch mich eingeht, der empfängt ewiges Leben. Ihr Lieben, das ist eine Entscheidungsfrage zwischen Leben und Tod. Das ist eine Entscheidungsfrage zwischen ewiger Verdammnis und ewiger Rettung. Da geht es nicht um Kleinigkeiten, wenn es um Jesus geht. Und darum ist es so wichtig, dass man diese Frage auch so versteht. Diesen Ruf, der von Jesus ausgeht. Da geht es um die Ewigkeit. Wo verbringe ich die Ewigkeit? Und die Ewigkeit ist die Ewigkeit. Das ist eben nicht so ein kleiner Augenblinker, wie unser irdisches Leben hier dauert. Viel wichtiger ist die Frage, wo verbringen wir unsere Ewigkeit? Und da ruft uns Jesus zu, ich bin die Türe, geh durch mich hinein. Wenn du mich als den, der für dich gestorben ist, in dein Leben hineinnimmst, als deinen Retter, deinen Erlöser und deinen Herrn, dann geht die Türe auf. Dann werde ich auch zu dir sagen, du wirst mit mir im Paradies sein. Und das Wort Paradies ist ein Ausdruck, der im Neuen Testament eigentlich nur dreimal vorkommt. Eine Stelle ist hier. Und er meint einfach eine Dimension eines Ortes, unter Anführungszeichen Ort, wo diejenigen leben, die durch Jesus gerettet sind. Das ist das Paradies. Wo wir hineinkommen in den Ort, wo diejenigen leben, die durch Jesus gerettet sind. Aber, und das ist das Entscheidende, ihr Lieben, die Qualität dieses Ortes wird nicht bestimmt in erster Linie dadurch, wie schön das Leben dort ist. Dass wir sozusagen im Schlaraffenland dort leben und alles Mögliche dann dort erleben werden, was spannend und schön ist und alles Mögliche. Die Qualität des Lebens in dem Paradies ist die Gegenwart Jesu. Die Gegenwart Jesu. Ihr Lieben, wir müssen das genau hören, wie es Jesus sagt. Ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und dieses mit Jesus im Paradies, das ist höchste Seligkeit. Ihr Lieben, das wird durch das ganze Neue Testament bestätigt. Der Apostel Paulus schreibt einmal an einer anderen Stelle und er sagt, ja, am liebsten, weil er sehr viele Bedrängnisse erleiden musste, ja. Am liebsten wäre es, wenn ich aus diesem Leben abscheiden könnte, um bei Jesus zu sein. Er sagt nicht, um ins Paradies zu kommen, einen Ort zu kommen, wo es das alles nicht mehr gibt. Sondern ich will bei Jesus sein. Das ist Paradies. Und das verspricht ihm hier, diesem Verbrecher, verspricht das Jesus, heute noch wirst du mit mir. Ihr Lieben, das wird das Schönste sein, wenn wir als Gerettete durch unseren Tod hindurch in diesen Ort des Paradieses kommen, da werden wir mit Jesus sein. Und es wird schrecklich sein, an einen Ort kommen zu müssen, wo Jesus nicht ist. Das wird Zittern und Zagen und Hölle sein. Und das sagt nicht irgendwer, das sagt Jesus. Und er sagt es mit Leidenschaft und Liebe. Und er hat seine Liebe bewiesen, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat, damit wir nicht in diese Verdammnis kommen. Und deswegen lasst uns beten dafür, dass viele, viele, viele Menschen in unserem Umfeld das erkennen. Dass sie das erkennen dürfen. Und dass Jesus auch zu ihnen sagen kann, du wirst mit mir im Paradies sein. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken, dass du uns den Weg zum Paradies geöffnet hast. Zu einem Leben in ewiger Gemeinschaft mit dir. Dafür preisen wir dich. Und Herr, wir möchten Botschafter sein für dich. Wir möchten solche sein, die diese herrliche Botschaft der Rettung auch anderen weitersagen. Und wir bitten dich so sehr für die Menschen um uns herum, dass du ihnen selbst die Augen öffnest. Herr, wir können das nicht tun. Es ist nicht unsere Aufgabe zu überzeugen. Das kannst nur du. Unsere Aufgabe ist, weiterzugeben. Und du wirst Menschen in ihren Herzen berühren. So wie du diesen einen Verbrecher im Herzen berührt hast, dass ihm die Augen aufgegangen sind. Und er in dir seinen Retter sehen konnte. Und diese wunderbare Begnadigung erlebt hat, die du durch dein Kreuz hervorgerufen hast. Ja, so möchten wir gerne Erweckung erleben. In unseren Dörfern und Städten. Dass Hunderte und Tausende zum Glauben an dich kommen. Dass sie nicht so leichtfertig über dich denken, sondern dass sie dich auch sehen, wirklich in dem, wer du wirklich bist. Und dass es tatsächlich zwei Wege gibt. Den einen in die Verdammnis und den anderen in die ewige Seligkeit. Und danke, Herr, dass du uns diese ewige Gemeinschaft mit dir schenkst. Das ist ein reines Geschenk, wenn wir zu dir Ja sagen. Und so preisen wir dich, Herr, von ganzem Herzen über diesem Geschenk von Golgatha. Amen.